Liebe Geschwister, es ist gewünscht worden, dass ich etwas sage über das Thema die Gemeinde oder die Versammlung als Leib Christi. Wir wollen uns an zwei Abenden mit diesem Thema näher auseinandersetzen. Wenn wir über das Thema der Leib Christi nachdenken, dann können wir im Neuen Testament eigentlich etwa fünf Hauptthemen entdecken, die besonders in Verbindung mit dem Thema Leib stehen. Und zwar, wenn die Bibel über den Leib Christi spricht, dann will sie ganz besonders uns deutlich machen, die Verbindung, die wir als Erlöste zu unserem Herrn haben. Es will uns erklären, dass unsere Beziehung eine organische Beziehung ist, ebenso wie der Körper, der Leib gegenüber oder in Verbindung mit dem Haupt, mit dem Kopf. Sehr eindrücklich. Eine engere, tiefere Beziehung gibt es gar nicht als eine organische Beziehung. Die Reihenfolge der Punkte auf dem Blatt hat nichts mit einer Wertung zu tun. Also man könnte das anders aufstellen und vielleicht den fünften Punkt als ersten hinstellen. Dann ein zweiter Punkt. Es drückt aus die Verbindung der Erlösten untereinander. Es macht deutlich, dass die Erlösten keine Solo-Christen sind, sondern dass sie auch in einer lebendigen, organischen Beziehung zueinander stehen, nämlich als Glieder zu anderen Gliedern. Also als körperliche Glieder zu anderen Körpergliedern. Weiter drückt dieses Thema besonders aus das Thema die Einheit der Erlösten. Der menschliche Körper ist eine Einheit. Und das wird eben auch betont, wenn gesprochen wird in der Bibel von einem Leib, eben von einem Körper. Aber der Körper selber besteht aus einer Vielfalt von Teilen, von Gliedern. Und darum wird gleichzeitig im Neuen Testament nicht nur die Einheit der Erlösten betont, sondern eben gerade die Vielfalt, die in dieser Einheit vorhanden ist. Es gibt am Körper viele verschiedene Glieder mit ganz unterschiedlichen Funktionen. Aber diese Glieder und diese Funktionen, die müssen zusammenwirken, damit alles Sinn und Ziel hat. Ein weiteres Thema, Hauptthema in Verbindung mit dem Leib, ist die Vorrangstellung des Herrn. Der Herr Jesus ist das Haupt. Dieses Thema wird übrigens ganz besonders, wie wir noch sehen werden, im Kolosserbrief so herausgestrichen. Christus ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes. Er hat allein das Recht zu regieren, zu dirigieren, zu führen. Und alle diese Punkte sind von großer praktischer Bedeutung, denn im Laufe der Kirchengeschichte sind in Verbindung mit diesen fünf Punkten immer wieder Irrwege aufgetaucht. Wenn wir zum Beispiel denken, gerade an das Thema die Vorrangstellung des Herrn, er ist das Haupt. Vom Kopf aus wird der menschliche Körper dirigiert und geleitet. Aber wenn wir denken in der Kirchengeschichte, wie oft hat man versucht, dass Menschen die Stellung als Haupt bekommen. Und man spricht sogar unverhohlen davon, dass zum Beispiel der Papst das Haupt der Kirche sei, der römischen Kirche. Oder wenn wir denken an die anglikanische Kirche, das Haupt ist dort nicht ein Mann, sondern zurzeit immer noch eine Frau, Königin Elisabeth. Das ist eine Sonderentwicklung. Aber nun zu sagen, das Problem, dass man immer wieder einen Menschen als Haupt einsetzen wollte, das hat es immer wieder gegeben. Und darum die Wichtigkeit dieses Themas, die absolute Vorrangstellung des Herrn als Autorität über seine Gemeinde. Also das einfach mal so als Übersicht. Unter dem nächsten Abschnitt habe ich alle Stellen versucht zusammenzustellen, die im Neuen Testament über den Leib Christi sprechen. Und ich habe versucht, kapitelweise diese Abschnitte so etwas zu charakterisieren. Und wir sehen, dass eigentlich in jedem Kapitel, von diesen vielen Kapiteln, der Akzent, die Belehrung anders gesetzt ist. Das zeigt uns also, wie dieses Thema sehr vielfältig ist und uns viel Wegweisung zu geben vermag. Nun gehen wir gleich schon zum nächsten Punkt, bevor wir so in die Details gehen. Und wir wollen nachdenken über das Geheimnis des Leibes. Denn der Epheserbrief erklärt uns, dass es sich bei diesem Thema um ein Geheimnis handelt. Da müssen wir klären, was meint eigentlich das Thema Geheimnis, der Begriff Geheimnis im Neuen Testament. Griechisch ist es das Wort Mysterion. Und man kann es so definieren, ein Mysterion, ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine göttliche Wahrheit, die zur Zeit des Alten Testaments verborgen war in Gott, im Neuen Testament aber für die Erlösten enthüllt worden ist. Wenn wir lesen Kolosser 1, Vers 26, dort heißt es, es ist allerdings nicht das Geheimnis des Leibes dort, sondern das Geheimnis Christus in euch. Und von dem heißt es, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also hier wird deutlich gemacht, dieses Geheimnis war in den früheren Generationen unbekannt. Zurück bis auf Adam. Aber noch mehr, nicht nur in den früheren Generationen, sondern auch in den früheren Zeitaltern. Das heißt, in den früheren heilsgeschichtlichen Abschnitten, Perioden. Und als Gegensatz, jetzt aber ist es den Erlösten, den Heiligen, mitgeteilt, geoffenbart worden. Genau das Gleiche wird auch im Epheserbrief gesagt. Kapitel 3, Vers 5. Es geht dort um das Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern oder Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, in der Kraft des Geistes. Sehen wir schön die Parallele zu Kolosser 1. In anderen, in früheren Generationen, jetzt geoffenbart. Allerdings, hier in Epheser heißt es, jetzt ist es geoffenbart worden, den heiligen Aposteln und Propheten, also neutestamentlichen Propheten. Und im Kolosser hat es geheißen, seinen Heiligen geoffenbart. Es gehört beides zusammen. Zuerst ist es geoffenbart worden, den Aposteln und Propheten. Und die haben es weitergegeben und eben gerade durch die Schriften des Neuen Testaments, so dass es nun allen Heiligen geoffenbart ist. Epheser 3, Vers 9 sagt noch weiter, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also wir sehen Epheser 3, Vers 5 und Vers 9, die ergänzen sich in früheren Geschlechtern, in den früheren Zeitaltern, jetzt geoffenbart. So ganz nebenbei noch gesagt, diese Stellen helfen auch zu zeigen, dass die Bibel wirklich heilsgeschichtliche Epochen unterscheidet. Ich sage das, weil es immer mehr heute Christen gibt, bibeltreue Christen, also die glauben, die Bibel ist Gottes Wort, die sagen, das mit den Zeitaltern, mit den Dispensationen, das könnt ihr vergessen, das ist eine Erfindung von Darby und so. Und das findet man in der Bibel nicht. Es gibt in der Bibel nur ein altes und ein neues Testament, mehr nicht. Das kommt immer mehr jetzt. Aber wir sehen in diesen Stellen, da wird von der früheren Zeit, also vor dem Neuen Testament wird in der Mehrzahl gesprochen von den Zeitaltern. Und dann als Ergänzung Epheser 1. Vers 21. Es geht um Christus zu Rechten Gottes erhöht. Über jedes Christentum. über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Da haben wir dieses Zeitalter, gegenwärtig, und ein zukünftiges. Und allein aus diesen Stellen ergibt sich, dass es mindestens 4 Zeitalter geben muss. Denn im Alten Testament ist es in der Mehrzahl von den Zeitaltern her, also mindestens 2, wenn nicht mehr. Dann haben wir dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Also allein aufgrund von diesen wenigen Stellen sehen wir, das ist nicht eine menschliche Erfindung, sondern das Neue Testament spricht von diesen Heilszeiten, Heilsperioden. Und nun, das Geheimnis des Leibes, das Thema vom Leib Christi war also im Alten Testament verborgen, nicht bekannt, nicht geoffenbart. Und erst im Neuen Testament. Und das gibt diesem Thema ein besonderes Gepräge. Etwas Spezielles. Es ist etwas, das Gott lange, lange zurückgehalten hat, verschwiegen hat und dann gewissermaßen als wunderbare Überraschung nach dem Tod Christi und seiner Auferstehung und Himmelfahrt mit dem Kommen des Heiligen Geistes uns mitgeteilt. Das gibt also dem Thema schon eine ganz besondere Würde und eben etwas Mysteriöses, Geheimnisvolles. Und das haben wir ja gerne, geheimnisvolle Dinge. Einige Punkte zu dem Thema Geheimnisse, ganz allgemein. Alle Geheimnisse im Neuen Testament, es gibt 9 in den Paulusbriefen, dann eine Reihe noch in der Offenbarung und eine Reihe im Matthäusevangelium. Alle diese Geheimnisse haben einen Bezug zum Zeitalter der Gemeinde. Und dieses Zeitalter, in dem dieses nun geoffenbart ist, wird genannt das Zeitalter der Zeitalter. In Epheser 3, Vers 21. Und das heißt das herrlichste Zeitalter. Das ist so ein Superlativ. Das herrlichste Zeitalter. Also das macht unsere Zeit in Gottes Augen so wichtig. Wir denken vielleicht, andere Zeitalter waren irgendwie grandioser. Aber in Gottes Augen ist offensichtlich unser Zeitalter das wichtigste und herrlichste Zeitalter. Ein nächster wichtiger Punkt. Auch wenn im Alten Testament die Gemeinde, der Leib Christi, verborgen war, so war sie dennoch durch unzählige Bilder im Voraus dargestellt worden. Diese Bilder können jedoch erst mit dem Licht des Neuen Testaments im Nachhinein gedeutet werden. Das ist ein wichtiges Prinzip für die Bibelauslegung. Es gibt also viele Hinweise, symbolische Hinweise auf die Gemeinde im Alten Testament, aber die waren nicht wirklich verständlich, so bevor das Licht des Neuen Testaments gekommen ist. Ein dritter Punkt. Auch wenn im Alten Testament die Gemeinde verborgen war, so war dennoch der gläubige Überrest, und damit meine ich den gläubigen Überrest aus Israel, der ein Teil davon ausmachen sollte, bereits prophetisch angekündigt. Das heißt, das Alte Testament spricht bereits über einen Überrest aus Israel, der den Messias nicht ablehnen würde. Das Alte Testament zeigte, der Messias wird von der Hauptmasse des Volkes Israel abgelehnt werden. Aber ein Überrest wird ihn annehmen. Und dieser Überrest wurde dann die Gemeinde ab dem Pfingsttag. Und dieser Überrest wird im Alten Testament gesehen, aber das Geheimnis des Leibes Christi und so weiter, das wird nicht gesehen. Noch ein weiterer Punkt. Auch wenn im Alten Testament die Gemeinde verborgen war, so war dennoch der Überrest aus den Nationen, der einen Teil davon ausmachen sollte, bereits prophetisch angekündigt. Das heißt, man findet im Alten Testament Prophezeiungen, die sprechen, wenn der Erlöser kommt, der Messias, dann werden nicht jüdische Menschen sich ihm anschließen und ihm gehorchen. Zum Beispiel 1. Mose 49. Vers 10. Jakob sagt über den Stamm Juda: Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schilo, das heißt der Friedebringer, bis das Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorchen oder sich anschließen. Das heißt, das Alte Testament sieht, wie Menschen aus den Nationen sich dem Messias anschließen werden, ihm gehorchen werden. Aber es wird nicht gesehen, dass diese Gläubigen aus den Nationen und diese Gläubigen aus Israel, dass die zusammengefügt werden zu einer ganz neuen Einheit. Das war neu. Das war nicht geoffenbart. Und dann noch ein wichtiger Punkt. Nur die Gemeinde selbst war im Alten Testament verborgen. Nicht aber die Zeitepoche selbst. Das heißt, die Zeit, in der wir leben, diese lange Zeit, wo Israel in der Zerstreuung ist und wo wir die Zeit der Gnade haben, diese Zeitepoche wird gesehen, dass es die geben sollte. Aber es wird nicht gesehen, was Gott in dieser Zeitperiode tun wollte im Blick auf die Versammlung, die Gemeinde. Das ist der Punkt. Und ich streiche das heraus, weil das sind so Punkte, die sind uns oft von Kritikern, von gläubigen Kritikern angekreidet worden. Ah ja, das stimmt nicht, was ihr da sagt. Natürlich sieht man diese Zeit im Alten Testament, das war doch gar kein Geheimnis. Ja, eben weil man sich nicht genau ausgedrückt hatte. Man muss sagen, die Gemeinde war nicht gesehen, aber die Zeitepoche ist drin. Zum Beispiel Hosea 3, dort steht, so wird es den Kindern Israel ergehen. Sie werden viele Tage ohne Fürsten, ohne König sein und auch ohne Opfer. Ja, das sind die vergangenen bald 2000 Jahre der Staatenlosigkeit und des Verlustes des Tempels. Viele Tage. Mehr als 1900 Jahre. Das ist eine lange Zeit, war aber gesehen. Und auch 5. Mose 28, Vers 64 spricht von der Zerstreuung Israels unter alle Völker und der Verfolgungen unter den Völkern. Das ist geschehen in dieser Zeit. Aber Gott hat nicht verraten, dass er eben den Leib Christi schafft in dieser Zwischenzeit. Und das führt uns nun zu diesem zentralen Begriff, und in dem nächsten Punkt, das Geheimnis des Christus. Dieser Ausdruck kommt vor in Epheser 3, Vers 4. Wir schlagen das gerade auf. 3, Vers 4. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. So, da haben wir den Ausdruck, das Geheimnis des Christus. Christus, griechisch für Hebräisch Messias, das Geheimnis des Messias. Und dann denkt man, ja, aber das geht ja nicht auf. Der Messias war doch im Alten Testament angekündigt. Das kann ja nicht ein Geheimnis sein, dass in früheren Geschlechten den Menschen, den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden sei. Nun, wenn wir das Thema vom Leib studieren, dann merken wir, dass dieser Ausdruck hier etwas ganz Neues bedeutet. Und der Schlüssel ist die angegebene Stelle auf dem Blatt, 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Ja, jetzt geht es hier um den Leib in Vers 12. Um die Einheit und die Vielheit des Leibes. Und dann wird gesagt, und das gilt auch für den Christus. Jetzt sehen wir, der Ausdruck Christus, der Messias, wird hier gebraucht nicht einfach für den Sohn Gottes allein, sondern für den Sohn Gottes, der verbunden ist als Haupt mit seiner Gemeinde, mit seiner Versammlung als Leib. Das ist ein ganz neuer Inhalt dieses Ausdrucks, der Christus. Und das macht deutlich, das Geheimnis des Christus, das ist das Geheimnis des Leibes. Das Haupt, Christus, verbunden mit seiner Gemeinde als seinem Leib. Also das macht das schon sehr mysteriös. Und nun führt uns das zum übernächsten Punkt auf dem Blatt. Gerade zum Thema die Taufe mit dem Heiligen Geist. Denn jetzt sehen wir, wie der Leib entstanden ist, gerade im nächsten Vers. Jetzt haben wir 1. Korinther 12,12 gelesen. Der Christus ist eben ein Leib mit vielen Gliedern. Und da heißt es, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier haben wir das Thema Taufe mit dem Heiligen Geist. Ein Thema, das schon seit Jahrzehnten Furore macht unter vielen Christen. Taufe mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe. Es gibt zu diesem Thema nur 7 Stellen in der Bibel. Ich habe hier unter dem ersten Punkt alle 7 Stellen aufgeführt. Und wir können die ganz schnell auswendig lernen. Oh, ich sehe gerade, eine fehlt. Das sind ja nur 6. Johannes 1, Vers 33, muss man sich noch einschreiben. Wir haben nämlich in allen 4 Evangelien eine Stelle über Geistestaufe. Ich beginne gerade mit Matthäus 3, 11. Es geht dort um die Predigt von Johannes dem Täufer. Er sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße. Der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Da haben wir die Ankündigung, Taufe mit Heiligem Geist. Man weiß aber nicht recht, was das bedeutet. Es wird einfach angekündigt, wenn der Messias kommt, der Christus, er wird mit Heiligem Geist taufen. Und das ist bei den anderen Evangelienstellen, Markus 1, Lukas 3 und Johannes 1, genau gleich. Das sind Parallelstellen. Aber wir kommen weiter bei der 5. Stelle, Apostelgeschichte 1. Da haben wir den Auferstandenen vor uns, unmittelbar vor der Himmelfahrt. Und er spricht zu den Jüngern in Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Hier erfahren wir mehr. Die Taufe mit Heiligem Geist soll von diesem Zeitpunkt an jetzt unmittelbar bevorstehen. Und es geht hier in Verbindung mit dem Warten auf die Verheißung des Vaters. Das ist die Verheißung, dass er den Heiligen Geist senden wird. Und so finden wir die Erfüllung in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Also die Taufe mit Heiligem Geist hat direkt etwas mit dem Pfingstereignis zu tun. Dann kommen wir zur 6. Stelle. Das ist später, wo Petrus bei einer besonderen Gelegenheit wieder zurückdachte, was der Herr damals in Apostelgeschichte 1, Vers 5 gesagt hatte. Das ist diese Stelle, Apostelgeschichte 11, Vers 16. Wir können sagen, mit all diesen 6 Stellen bleiben viele Fragen noch unbeantwortet. Was ist nun wirklich Taufe mit Heiligem Geist? Und die Antwort kommt mit der 7. Stelle, 1. Korinther 12, Vers 13. Jetzt wird nämlich etwas hinzugefügt, was vorhin immer verschwiegen war. War ein Geheimnis. Und jetzt wird es plötzlich hier so mitgeteilt. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Taufe mit Heiligem Geist hat direkt zu tun mit dem Thema Leib Christi. Nun, eine sprachliche Erklärung führt weiter. Die Grundbedeutung von dem Verb taufen, baptizo, die ist folgendermaßen. Es hat den Sinn, einführen in ein anderes Element. Darum dieses Verb baptizo oder das verwandte Verb bapto von der gleichen Wurzel bedeutet zum Beispiel bei den alten Griechen färben, Stoff färben. Der Stoff wird in ein anderes Element, nämlich in die Farbe, eingeführt. Zweitens bedeutet es auch untergehen, versinken, wenn ein Schiff im Meer unterging. Da ging also das Holz in ein anderes Element hinein, ja? Ins Wasser. Aber Bapto kann zum Beispiel auch bedeuten vergolden, versilbern. Da wird ein Element in ein anderes Element, ins Silber eingeführt und damit überkleidet. Silber oder ins Gold. Und nun erklärt, wird er hier deutlich, taufen zu einem Leib, das heißt organisch hineinführen in den Leib Christi. Vereinen mit den Erlösten. Das ist Taufe mit dem Heiligen Geist. Also keine Mystik, kein Umfallen und so weiter, sondern ein heilsgeschichtliches Ereignis. Ein Mensch wird Glied, Teil der Gemeinde Gottes. Das ist die Taufe mit Heiligem Geist. Wer also nicht mit Heiligem Geist getauft ist, der ist gar kein Christ. Und heute gibt es so viel Verwirrung mit diesem Thema, man meint, man sei ein Christ, aber hätte noch nicht die Taufe mit Heiligem Geist. Ja, dann ist man kein Christ, wenn man die nicht hat. Und wie bekommt man den Heiligen Geist? Nach Epheser 1, Vers 13 und 14. Nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium eures Heils, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also Glaube an das Evangelium, nach Buße und Reue, dann bekommen wir den Heiligen Geist, werden mit ihm versiegelt und damit auch organisch hineingeführt in den Leib Christi. Und das ist noch wichtig, gerade für den nächsten Punkt, der Leib und der Weinstock. Wir haben nämlich im Neuen Testament eine ganz ähnlich klingende Belehrung in Johannes 15, wo der Herr Jesus den Jüngern sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Der Herr Jesus ist der Weinstock und die Jünger sind die Reben am Weinstock. Und der Herr Jesus erklärt, nur wenn ihr in einer lebendigen, organischen Beziehung mit mir seid, könnt ihr überhaupt für den Vater Frucht bringen in eurem Leben. Aber dann spricht der Herr davon, wenn nun eine Rebe keine Frucht bringt, dann geschieht das, was ganz normal ist im Weingarten. Der Weingärtner kommt und schneidet diese unnützen Ranken ab. Und was macht man mit diesen unnützen Ranken, weil man sie nicht gebrauchen kann? Man wirft sie ins Feuer. Also Reben können abgeschnitten und ins Feuer geworfen werden. Nun müssen wir eben Folgendes bemerken. Wenn es geht um den Weinstock und die Reben, dann geht es um die Jünger, die dem Herrn nachfolgen. Und da ist es nicht immer eindeutig, ob alle Jünger wirklich bekehrt sind. Unter den 12 Aposteln sogar gab es einen, der war nicht bekehrt. Der Herr nennt ihn sogar der Sohn des Verderbens, Judas. Und der hat keine Frucht gebracht. Der hat gestohlen. Also er hat keine Frucht gebracht. Und diese Rebe wurde abgeschnitten und er hat dann Selbstmord begangen und dann bleibt nur noch das ewige Verderben, das Feuer. Es ist aber ganz wichtig, wenn es geht um das Thema der Leib Christi, da geht es auch um die organische Verbindung, nicht mehr Weinstock und Reben, sondern Haupt und Glieder. Und hier geht es aber darum, nicht um Christus und seine Anhänger, sondern Christus und die wahren Erlösten. Und diese Glieder können nicht abgeschnitten werden. Also in all diesen vielen Kapiteln im Neuen Testament über den Leib wird nie gesprochen über das Thema Abschneiden eines Gliedes. Das ist also wichtig, die Ähnlichkeiten zu sehen, aber auch die ganz wichtigen Unterschiede. Und nun noch eine Bemerkung zum drittletzten Punkt auf dem Blatt. Die geistliche Bedeutung des Leibes im Alten Testament. Es gibt ganz interessante Stellen, die die Einheit Israels mit einem Menschen vergleichen. Damit mit einem Leib. Schlagen wir auf Esra 3, Vers 1. Und als der 7. Monat herankam und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Das gleiche in Kapitel 6, Vers 20. Und die Kinder der Wegführung feierten das Passa am 14. Tag des 1. Monats. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann. Sie waren alle rein. Und dann auf dem Blatt ist ein Fehler, nicht Esra 8, Vers 1, sondern es ist Nehemia 8, Vers 1. Wo sie sich versammeln, um Gottes Wort zu hören. Und als der 7. Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte. Und dann liest er es vor, viele Stunden lang. Also interessant, dieser Ausdruck, es ist eine Redewendung. Israel kommt als Volk wirklich mit einmütigem Herzen und dann werden sie genannt, bezeichnet, wie ein Mann. Es ist eine Redewendung, aber dennoch kann man sich überlegen, warum hat der Heilige Geist diese Redewendung verwendet? Dass gewissermaßen ein Volk, und hier das Volk Gottes, bezeichnet wird als ein Mann. Und da haben wir eigentlich schon so eine Vorwegnahme, so einen Vorgeschmack von einem Thema, das dann erst im Neuen Testament wirklich kommt. Es ist doch interessant zu sehen, Gott hat vor Erschaffung der Welt durch all die Zeitalter hindurch und dann ab der Erschaffung des Menschen durch all die Generationen hindurch hat dieses Thema verschwiegen. Aber uns Menschen geht es ja so, wenn wir über ein schönes Geheimnis schweigen müssen, je länger wir schweigen müssen, desto schwieriger wird es. Nicht, dass für Gott das irgendwie schwierig war. Er ist Gott, Gott ist Gott. Aber trotzdem, es kommt irgendwie so etwas heraus, wie Gott schon gerne quasi dieses Thema schon andeutete, obwohl er es noch nicht verkündigen, offenbaren konnte. Und dann ein zweiter Punkt, der Leib im Alten Testament. Wenn wir zum Buch Daniel gehen, haben wir in Kapitel 2 den Traum von Nebukadnezar. Diese menschliche Statue mit 4 verschiedenen Teilen, die entspricht den 4 großen Weltreichen der Geschichte. Babylon, Persien, Griechenland und dann schließlich Rom. Und diese Weltreiche werden verglichen mit einem menschlichen Körper. Und sogar die Körperteile entsprechen dem Verlauf der Geschichte. Der Kopf war das babylonische Reich, dann kam aus Gold, dann kam aus Silber die Brust und die Arme. Und tatsächlich, das nächste Reich war nicht ein einheitliches Reich, sondern ein Doppelreich. Es war das Reich der Perser und der Meder. Und dann kam der Bauch, die Lenden aus Bronze, das griechische Reich. Aber nachher kamen die Beine aus Eisen. Es waren zwei Beine. Und so war das römische Reich ein geteiltes Reich. Der Riss kam schon viel früher als die Aufteilung in ein Ost- und ein Weströmisches Reich. Der Riss war schon lange vorprogrammiert, Jahrhunderte vorher vorprogrammiert, auch wieder ein Doppelreich, die zwei Beine. Also der Körper entspricht in seinem Aufbau, Gott hat ihn so geschaffen, dass er entspricht dem Ablauf der Weltgeschichte. Nun, das Ganze hat mehr Zusammenhang mit unserem Thema, als wir denken. In Daniel 7 hat Daniel auch einen Traum, aber die vier Weltreiche werden ihm nicht mehr als ein menschliches Standbild vorgestellt, sondern als vier grausige, blutrünstige Bestien. Das menschliche Standbild zeigt, Gott wollte, dass der Mensch, 1. Mose 1, Vers 27, geschaffen im Bilde Gottes, etwas von der Gerechtigkeit und Liebe Gottes auf dieser Erde widerspiegelt. Und darum werden diese Reiche dargestellt als ein menschliches Standbild. Die Weltreiche hätten etwas wirklich Menschliches bedeuten sollen, nämlich Widerspiegelung der göttlichen Herrlichkeit in Gerechtigkeit und Liebe. Aber das haben sie nicht getan im Allgemeinen, sondern im Allgemeinen waren diese Weltreiche blutrünstige Bestien. Nun, jetzt hat Gott die Gemeinde auf dieser Erde, der Leib Christi, seit 2000 Jahren. Und das wird auch gesehen als eben ein Körper, aber nicht einfach ein Standbild, sondern ein wirklicher, dynamischer Körper, verbunden mit Christus, dem Haupt. Nun, jetzt sollte aber wirklich klar werden auf dieser Erde. Was ist Gottes Gerechtigkeit? Was ist Gottes Liebe? Und so weiter. Das heißt, durch dieses Unternehmen Gottes in dieser Welt, durch den Leib Christi, sollte wirklich gezeigt werden, was es heißt, dass Göttliche hier auf dieser Erde zu widerspiegeln, dass die Menschen wirklich erkennen, wie herrlich, wie wunderbar Gott ist. Aber tragisch ist, wenn man die Kirchengeschichte liest und bis in die jüngsten Ereignisse, da findet man auch genau das, was Paulus sagt in Galater 5. Wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verschlungen werdet. Tragisch. Und wenn solche Dinge unter den Gläubigen vorkommen, dann haben wir bestimmt das Thema vom Leib Christi überhaupt nicht verstanden. Aber was wollen wir sagen, verstanden? Wir haben nichts davon ausgelebt. Denn der Leib Christi auf dieser Erde bedeutet wirklich, dass wir Gottes Herrlichkeit sichtbar machen in dieser Welt. Damit in dieser Welt sichtbar wird, das sind Menschen, die lassen sich wirklich von wahrer Gerechtigkeit, von wahrer Liebe leiten. Sie sind organisch miteinander verbunden. Der Herr Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, Johannes 13. Das zeigt die Verbindung nun in Tat und Wahrheit, in der Praxis der Glieder untereinander. Johannes 13, wenn der Herr Jesus sagt, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet. Auf das, gleich wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also dieses neue Gebot sollte gerade im Leib Christi ausgelebt, gesehen und erkannt werden. Diese Verbindung der Erlösten untereinander. Dass die Menschen sagen, ja, also die Geschichte der Kirche, ich meine jetzt der wahren Kirche, das ist wirklich etwas ganz anderes als die Weltgeschichte. Die Weltgeschichte ist eigentlich ganz langweilig. Einfach ein Blutbad nach dem anderen. ein Umsturz nach dem anderen, eine Ungerechtigkeit nach der anderen. Aber jetzt da, da sieht man etwas völlig anderes. Das ist eines dieser Verbindungen untereinander, aber darin sollte auch gezeigt werden, sie sind verbunden mit dem Erlöser, dem Haupt. Sie werden nur von diesem weisen Fürsten geleitet in ihrem Leben. Sie leben nicht ihr eigenes Leben, sondern sie anerkennen die volle Autorität Christi, die volle Inspiration, die volle Autorität der Bibel. Das wird praktisch, konkret ausgelebt. Abhängigkeit vom Haupt. Das Zitat hier auf dem Blatt, das habe ich nicht selber gedichtet, das stammt von Hengstenberg. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Auch wirklich deutsch, Menschlichkeit oder Menschsein ohne das Göttliche führt zum wilden tierischen Sein. Führt dazu, dass man wilde Tiere wird. Nun, das hat man bei den Weltreichen gesehen. Sie hätten Humanität, der wahre Humanität zeigen sollen, aber sie waren nicht von Gott geleitet und darum wurden sie Bestien. Aber nun müssen wir uns fragen, wie steht es heute ganz konkret, wenn wir das Thema Leib Christi umsetzen? Ist es so, dass wir nun wirklich ausleben, was es heißt, Mensch zu sein? Eben verbunden mit dem göttlichen Haupt. Und wenn das so ist, dann werden wir bewahrt vor der Bestialität, vor dem Tierischen. Jetzt gehen wir zum ersten Blatt zurück. Der zweite Abschnitt, wo es geht um alle Stellen im Neuen Testament über den Leib. Wir gehen zu Römer 12, Vers 3 bis 8. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass ihr besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, also sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen, nach dem Maße des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der, der lehrt, in der Lehre, es sei der, der ermahnt, in der Ermahnung, der, der mitteilt, in Einfalt, der davor steht, mit Fleiß, der der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Also wenn wir der Reihe der Bibelbücher nachgehen, wie sie in unserer Bibel sind, dann beginnen wir so mit dem Römerbrief. Eigentümlich, dass im Römerbrief über den Leib Christi gesprochen wird. Eigentümlich aus dem Grund, weil der Römerbrief zeigt uns ja auf, wie der einzelne Mensch, der vor Gott schuldig ist, ein Sünder ist, wie er gerechtfertigt werden kann durch Glauben. Es wird uns gerade gezeigt in Römer 1 bis 11, dass der einzelne Mensch muss ganz persönlich glauben an den Herrn Jesus, sein Blut, sein Werk auf Golgatha, und dann kann Gott ihn gerecht sprechen. Rechtfertigen. Es geht also um die ganz persönliche Stellung des Menschen vor Gott und eine persönliche Errettung. Das haben die Reformatoren entdeckt im 16. Jahrhundert, so eindrücklich. Sie haben gesehen, es ist nicht das Kollektiv, die Kirche, die das Heil vermittelt, mit Sakramenten und so. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Kollektiv. Der einzelne Mensch steht ganz allein vor Gott. Er ist verantwortlich für seine persönliche Schuld. Er muss sie Gott bekennen und er muss ganz persönlich glauben. Und allein durch Glauben kommt er zum Heil. So hat die Reformation gebrochen mit diesem überzogenen Kollektivismus, das Kollektiv der Kirche vermittelt das Heil und die Gnade. Nein, der einzelne Mensch steht vor Gott. Nun, wenn man sieht die weitere Geschichte der Reformation, dann ist genau das gekommen, dass man in diese Richtung zu weit gegangen ist. Durch die Ablehnung dieses falsch überzogenen Kollektivismusdenken, die Kirche als Ganzes ist Heilsvermittlerin, ist man zum Individualismus vorgeschritten. Der einzelne Mensch steht vor Gott und der einzelne Mensch ist vor Gott verantwortlich. Und das stimmt. Darum damals im Reichstag zu Worms, Luther steht vor dem Kaiser und der Hierarchie von Europa und sagt, so Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Er war verpflichtet dem Wort Gottes gegenüber. Und wenn ihn jemand widerlegen kann mit der Bibel, gut, dann akzeptiert er es. Aber nicht die Entscheidungen der Konzilien. Nur die persönliche Einsicht durch das Wort Gottes kann überführen. So hat man das sehr stark betont. Und die weitere Geschichte der Reformation war ein gegenseitiges Zerfressen. Es sind so viele reformatorische Kämpfe aufgekommen, untereinander. Weil da hat ein Individuum wieder eine andere Idee gehabt und der hat auch wieder eine Idee gehabt. Und dann haben sie Streit bekommen. Der Protestantismus ist jahrzehntelang durch innere Streitigkeiten innerlich zerrissen, weil jeder ganz individualistisch wurde. Und da ist man in diese Richtung zu weit gegangen und das hat sich ausgewirkt konkret im Streit. Aber der Römerbrief setzt in Kapitel 12 an mit dem Thema des Leibes, um zu zeigen, das ganze Heil, die ganze Lehre des Heils, Römer 1 bis 11, da geht es darum, der Einzelne steht vor Gott und der Einzelne muss glauben und nur sein persönlicher Glaube kann zur Rettung führen. Aber wir sind nicht nur Individualisten, wir sind eine organische, lebendige Einheit zusammen. Ist interessant, gerade im Römerbrief, der ja die Reformation ausgelöst hat, ist eigentlich, wäre das Heilmittel für das Extrem auch schon wieder gegeben worden. Und da wird gezeigt, ja, und jetzt die Schlussfolgerung aus all den Kapiteln 1 bis 11, 12 Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Wir sehen, das ist die Schlussfolgerung. Ich ermahne euch nun. Schlussfolgerung aus all dem. Ihr müsst euch persönlich ganz Gott zur Verfügung stellen. Und nun die Lehre von 3 bis 8 ist, jeder Einzelne ist ein Glied am Leib. Und es gibt ganz verschiedene Glieder. Und diese Glieder sind nun nicht da, um einfach solo allein für sich zu sein, sondern einander dienen. Übrigens, wenn es hier heißt in Vers 5, also sind wir, die vielen, ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder voneinander. Da ist schon abgeleitet worden. Es heißt einzeln aber Glieder voneinander. Das bedeutet, der Einzelne kann nicht in persönlicher Verantwortung einen Dienst tun. Er muss das in Absprache machen mit den anderen, quasi konsequent als Regel, denn wir sind Glieder voneinander. Nun, das ist sicher nicht der Akzent hier, sondern der Akzent ist, wir sind Glieder voneinander. Das heißt, wir gehören so zusammen, dass die Hand muss dieser Hand dienen. Und dem Auge, wenn etwas ins Auge kommt. Und da hinten kratzen können, wenn es beißt. Das heißt, wir sind Glieder voneinander. Das heißt, sie dienen einander. Wir sind nicht allein da, sondern wir sind da, um den anderen Erlösten zu dienen, für sie da zu sein. Und uns mit der individuellen Gabe, die wir haben, einzusetzen zum Wohl all der Erlösten. Und dabei ist noch wichtig, der Leib Christi ist nicht quasi eine örtliche Gemeinde. Nie wird in der Bibel die örtliche Gemeinde als der Leib Christi bezeichnet. Und man kann es hier sehr schön zeigen aus dem Text. Paulus sagt in Vers 5, also sind wir, die vielen, ein Leib in Christo. Er sagt nicht, ihr Römer, ihr seid ein Leib in Christo. Er sagt wir. Aber Paulus schreibt den Römerbrief in Korinth und schreibt nach Rom. Und er gehört nicht zur Gemeinde, zur Versammlung in Rom. Aber er sagt, wir sind ein Leib in Christo. Also von Griechenland nach Rom, nach Italien, wir sind ein Leib. Das zeigt, der Leib Christi ist immer überörtlich. Das gleiche in 1. Korinther 10, Vers 17, um die dritte Stelle hier auf dem Blatt schon in Angriff zu nehmen. Dort geht es um das Abendmahl am Tisch des Herrn. Und da wird erklärt in Vers 17, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Nun sagt er wieder hier, der Apostel Paulus, ein Leib sind wir. Ich, Paulus, ihr Korinther. Aber der Korintherbrief wurde geschrieben aus Ephesus. Er war nicht Teil der Gemeinde in Korinth. Also aus der Türkei nach Griechenland. Wir sind ein Leib. Auch da wird wieder deutlich, der Leib ist überörtlich zu sehen. Alle Erlösten auf der Erde zusammen bilden den Leib. Und das macht deutlich Folgendes, dass wir also nicht nur die Aufgabe zu dienen auf einen Ort beschränken sollen, sondern die Aufmerksamkeit, das Denken, wir sind Glieder voneinander, das geht von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. Also geht darüber hinaus. Eine einzige Stelle könnte ein Problem stellen, könnte das in Frage stellen, und das ist 1. Korinther 12. Aber zuerst auch dort noch der Beweis. Vers 13 haben wir schon gelesen. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Er sagt wieder, wir alle zu einem Leib. Korinther, ich, Paulus. Also wieder überörtlich. Nicht ihr seid zu einem Leib getauft worden. Aber dann kommt die schwierige Stelle 12, Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Jetzt spricht er die Korinther an. Ihr seid Christi Leib. Ich habe noch eine ältere Elberfelder und bei mir steht es falsch. Ich habe es korrigiert, darum richtig gelesen. Aber in meiner alten heißt es noch, ihr aber seid der Leib Christi. Und das steht im Grundtext nicht, der Artikel. Ihr seid der Leib Christi. Dann würde es nämlich wirklich bedeuten, Korinth, da ist ein Leib, und da gibt es eben in Ephesus ein Leib, und da gibt es dort ein Leib, und dort ein Leib, und dort ein Leib. Aber es heißt richtig, ihr aber seid Christi Leib. Das heißt, ihr gehört auch zum Leib Christi. Ihr macht Teil aus des Leibes. Aber nicht ihr seid der Leib Christi. Ich will das illustrieren. In Apostelgeschichte 18, als Paulus in Korinth war, erscheint der Herr im Traum in einer schwierigen Zeit und er sagt ihm, schweige nicht, ich bin mit dir. Schweige nicht, sondern rede, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gottes Volk in Korinth. Der Herr Jesus sah schon die Menschen, die sich bekehren würden. Nun, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Nun, könnte man sagen, die Korinther sind das Volk Gottes. Nein, sie sind nicht das Volk Gottes, denn auch die anderen Erlösten gehören dazu. Aber man kann sagen, die korinthischen Gläubigen sind Volk Gottes, gehören zum Volk Gottes. Aber Gott hat nicht viele Völker Gottes auf der Erde. Sie sind Volk Gottes. Und so kann man auch nicht sagen, ihr seid der Leib Christi, aber ihr seid Leib Christi. Aber alle Erlösten zusammen auf der Erde bilden den Leib Christi. Und das gibt uns eine ganz andere Sicht für Gemeinde. Eben nicht einfach nur auf den Ort beschränkt. nicht einfach nur gerade auf die nächste Umgebung beschränkt, sondern es gibt uns einen Blick für die nächste Stadt, für das nächste Dorf, die Gläubigen dort, für das nächste Land, für den nächsten Kontinent. Und das kann sich eben ganz praktisch auswirken, auch in Hilfeleistung jeglicher Art oder in Ausübung der Gaben nach dem Maß des Glaubens, wie wir das in Römer 12 gelesen haben. Und noch ganz kurz zum Schluss möchte ich noch über 1. Korinther 6, Vers 12 etwas sagen. Und dann am Mittwoch fahren wir weiter mit den anderen Stellen. In 1. Korinther 6 erfährt man nämlich noch einen ganz neuen Aspekt, den man in den anderen Stellen nicht so findet. 6, Vers 13. Die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als jene zunichte machen. Der Leib, der Körper, aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt wieder seinen eigenen Leib. Sündigt wieder seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Also das Grandiose an dieser Stelle ist, wir sprechen viel über Glieder Christi. Jeder Gläubige ist ein Glied. Aber hier wird ganz konkret gesagt, dass der Körper ein Glied Christi ist. Also dieser eine Körper besteht aus unzähligen Menschen mitsamt ihrem Körper. Und der Apostel Paulus leitet jetzt davon ab, ganz konkrete Dinge fürs Leben. Ich meine, dann ist es doch klar, dass man mit dem Körper nicht irgendwie umgehen kann. Der Körper ist nicht einfach ein Gefängnis für die Seele, wie das die alten Griechen meinten, sondern das ist Gottes Werk. Er ist durch Gott erlöst und er ist durch Gott bewohnt. Er ist ein Glied am Leib Christi. Diesen Gedanken habe ich überhaupt von einem katholischen Priester. Gewaltig. Er hat gesagt, der Wert des Körpers des Menschen ist dreifach. Gott hat ihn erschaffen, Gott hat ihn erlöst, Gott bewohnt ihn. Der Heilige Geist wohnt in ihm. Man fragt sich, wie man dann noch Priester bleiben kann, wenn man so den Wert des Körpers vor Gott sieht. Erschaffen, erlöst, bewohnt. Und hier wird noch deutlich gemacht, und als solches ein Glied am Leib. Und das macht deutlich, was heißt es, Glied am Leib zu sein? Das heißt nicht nur, dass einfach irgendwie eine besondere Befähigung, die jeder hat, nur das große Thema ist am Leib Christi. Nein. Wir gehören mit Haut und Haaren zum Leib Christi. Das heißt, als Glieder einander dienen und dem Herrn, dem Haupt dienen, das heißt, einander mit Haut und Haaren dienen, das heißt, wirklich voller Einsatz, das möchte ich sagen. Und dieser Körper muss heilig erhalten bleiben, darf nicht mit der Sünde zerstört und geschändet werden, wie hier. Aber es zeigt auch die Totalität für unseren Einsatz für die Gemeinde Gottes. Alles gehört dazu. Für einander und für den Herrn, das Haupt. Nun, wir werden am Mittwoch dann weiterfahren. Liebe Geschwister, wir fahren heute Abend weiter mit dem begonnenen Thema, die Gemeinde als Leib Christi. Wir haben am letzten Sonntag uns die fünf Hauptthemen die man in Verbindung mit dem Leib findet im Neuen Testament, angesehen, kurz in der Übersicht. Dann haben wir uns beschäftigt mit dem, was ein Geheimnis ist im Neuen Testament, weil der Leib Christi als ein Geheimnis vorgestellt wird, das heißt eine Wahrheit, die im Alten Testament völlig unbekannt war und erst im Neuen Testament geoffenbart worden ist. Und zwar wird dieses Geheimnis insbesondere genannt das Geheimnis des Christus. Und wir haben gesehen, der Ausdruck Christus bedeutet dann der Herr Jesus verbunden mit allen Erlösten der Gemeinde. Wir haben uns auch beschäftigt mit der geistlichen Bedeutung des Begriffs Leib im Alten Testament, dann auch mit der Taufe mit Heiligem Geist und gesehen, dass das nicht ein mystisches Erlebnis ist, sondern die wunderbare, aber nüchterne Heilstat Gottes, wenn ein Mensch eingefügt wird in den Leib Christi als Glied. Und dann haben wir schließlich auch noch unterschieden, was die Bibel sagt über den Leib Christi und was sie sagt über den wahren Weinstock in Johannes 15. Schließlich haben wir begonnen, uns der Reihe nach mit allen Stellen im Neuen Testament über den Leib Christi zu beschäftigen. Das ist Punkt 2, also Hauptpunkt 2 auf dem Blatt vorne. Wir haben uns beschäftigt mit Römer 12, wo interessanterweise in Kapitel 12 eben das Thema vom Leib behandelt wird, nachdem gerade im Römerbrief gezeigt wird, wie ein Mensch nur durch den persönlichen Glauben gerettet wird. Also es ist nicht etwas, das andere für ihn tun können. Es ist auch nicht etwas, das eine Heilsinstitution, ein Kollektiv vermitteln könnte. Der Mensch steht allein persönlich vor Gott. Aber dann vervollständigt eben Römer 12. Nun als Erlöster ist man nicht allein, sondern ist in die Verantwortung gestellt, den anderen Erlösten zu dienen. Wir sind Glieder voneinander. Dann haben wir die Verse in 1. Korinther 6, 12 bis 20 angesehen und dort festgestellt, dass der Begriff Glied am Leib Christi den ganzen Menschen umfasst, gewissermaßen mit Haut und Haaren. Denn der Körper des Erlösten wird dort bezeichnet als ein Glied Christi, am Leib Christi. Wir gehen zu 1. Korinther 10, Vers 17, obwohl ich dazu auch schon etwas gesagt habe, aber noch etwas Ergänzendes. Es geht im Zusammenhang um das Abendmahl und den Tisch des Herrn. Ich lese 1. Korinther 10 ab Vers 15. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilet ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Hier gibt es eine Verständnisschwierigkeit. Und zwar in Vers 17 wird gesprochen über den einen Leib. Wir sind ein Leib. Das ist also klar, da geht es um den Leib Christi, die Gemeinde, bestehend aus dem Herrn Jesus, das Haupt, und die Erlösten als Glieder am Leib. Aber die Frage ist, in Vers 16 wird doch gesprochen über das Brot, das wir brechen. Hieß es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Was bedeutet hier Leib des Christus? Ist das der menschliche Körper des Erlösers? Oder ist das hier gemeint die Gemeinde als Leib Christi?
Und man könnte nämlich denken, das muss ja die Gemeinde sein, denn Vers 17 wird ja angeschlossen mit denn, begründend. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Es ist ein Auslegungsproblem, das man vom Deutschen her nicht klären kann. Und zwar ist es so, dass mit denn übersetzte Wort im Griechischen kann begründend sein, aber es wird des Öfteren im Neuen Testament oder verschiedentlich gebraucht, um etwas Neues einzuführen, ein neuer Gedanke, der eingeführt wird. Und das passt hier auch viel besser, weil Vers 16 sagt zuerst, der Kelch, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das ist klar, das Blut des Christus ist wirklich das Blut des Herrn Jesus, das am Kreuz geflossen ist. Und dann kommt das Brot, das wir brechen. Ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Dann ist es doch logisch, dass es hier jetzt um den Leib, den menschlichen Leib des Herrn geht. Und nicht plötzlich um die Gemeinde als Leib Christi. Also, aber Vers 17 führt dann etwas Neues zusätzlich ein. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Dadurch, dass alle Erlösten beim Abendmahl vom Brot nehmen, drücken sie aus, wir alle haben Anteil an dem Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha. Und das ist uns allen gemeinsam. Wir alle haben darin, in dem Opfer des Herrn Jesus, haben wir unser Heil. Und nun erklärt Vers 17, und diese Einheit, dieses gemeinsame Teil ist so eng, dass wir selber zusammen eben auch einen Leib bilden. Und es wird nicht nur gesagt ein Leib, sondern auch ein Brot. Und so wird quasi erklärt, dass das Brot beim Abendmahl noch eine zusätzliche Bedeutung hat. Denn es weist nun nicht allein auf den Leib Christi am Kreuz hin, sondern auch, dass wir, die wir alle an diesem Opfer teilhaben, zusammen auch eine so enge organische Verbindung bilden, nämlich ein Leib. Und darum ist es eben richtig, dass wir beim Abendmahl beide Bedeutungen im Brot erkennen. Aber die erste Bedeutung ist wirklich der menschliche Leib des Herrn, den er für uns am Kreuz geopfert hat, hingegeben hat. Wir gehen weiter zu 1. Korinther 12. Da wird sehr ausführlich über den Leib Christi gesprochen. Aber wir müssen beachten, in welchem Zusammenhang. In Kapitel 12, Vers 1 beginnt es, was aber die geistlichen Offenbarungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Dieser Satz gibt schon die Überschrift. Es geht im Folgenden um die Wirkungen des Geistes Gottes. Und zwar gehören zusammen Kapitel 12, 13 und 14. In Kapitel 12 wird nun gezeigt, der Heilige Geist wirkt auf ganz verschiedene Weise durch die Erlösten. In diesem Zusammenhang wird über den Leib Christi gesprochen. Und es wird erklärt, es ist eben auch so, dass jeder Erlöste ein Glied ist, aber es gibt ganz verschiedene Glieder. Und das erklärt diese Vielfalt, die es unter den Erlösten gibt, im Dienst und in der Begabung. Es wird auch erklärt, alle sind notwendig, man kann auf kein Glied verzichten. Und es gibt keinen Grund, dass man Minderwertigkeitskomplexe hat, und es gibt keinen Grund, dass man Überlegenheitskomplexe hat. Und um das zu verdeutlichen, diese Vielfalt und Notwendigkeit jedes Einzelnen, wird hier über den Leib gesprochen. Der Vollständigkeit halber, in Kapitel 13 geht das Thema von den geistlichen Wirkungen weiter, aber es wird betont, dass es die Liebe braucht, um wirklich zum Segen anderen dienen zu können. Und Vers 14 zeigt uns, dass man auch Besonnenheit, gesunden Menschenverstand braucht, um nützlich zu dienen. Diese drei Kapitel entsprechen übrigens den drei Namen des Heiligen Geistes in 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort wird uns erklärt, wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung. Also der Geist der Kraft, 1. Korinther 12, er wirkt in Kraft und auf ganz verschiedene Weise. Ein Geist der Liebe, es braucht die Liebe, um zu dienen, 1. Korinther 13. Ein Geist der Besonnenheit und der Selbstbeherrschung, Kapitel 14. Wir müssen wirklich uns auch gut Gedanken machen, dass unser Dienst vernünftig ist, in dem Sinn, dass wir wirklich das, was wir sagen, auch hinüberbringen, dass es verstanden wird, dass es Nutzen bringt. Gehen wir zu 1. Korinther 12 jetzt ein paar Verse näher ein. Vers 11. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht vom Leib, ist er deswegen nicht von dem Leib. Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib, ist es deswegen nicht von dem Leib. Also, jetzt geht es um die Notwendigkeit der einzelnen Glieder. Und da könnte jemand sagen, na, ich bin so und so, also gehöre ich nicht dazu. Das geht nicht. Es ist nicht jemand so und so begabt, dass er irgendwie nicht dazu passt. Sondern der Fuß kann auch nicht sagen, weil ich nicht anders bin, eben nicht eine Hand, dann passe ich nicht dazu. Nein, er gehört dazu, weil er eben einfach zum Leib gehört. Und dann wird das begründet, Vers 17. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm gefallen hat. Also, der Apostel Paulus wird drastisch und sagt, schaut mal, wenn der ganze Leib ein Auge wäre, also ein 80, je nach Person, sagen wir 60 bis 80 Kilogramm Auge. Ich würde so da vorne stehen, das wäre schrecklich, man hätte allen Grund zu flüchten. Also das ist ein Monster. Und genauso, wenn ich 60 oder mehr Kilo Ohr wäre, das ist ein Monster. Aber das Ohr an seinem Platz erfüllt seine wunderbare Funktion. Und das zeigte gerade die Problematik, die immer wieder aufgekommen ist unter den Gläubigen, dass man manchmal alles uniformieren wollte, alles genau in ein Schema passen und alle auf die gleiche Art bringen wollte. Und es ist völlig unbiblisch. Es ist letztlich ein Monster, das dabei herauskommt. Also das wird mal hier deutlich gemacht. Und es braucht niemand irgendwie Minderwertigkeitskomplex zu haben und sagen, ja, weil ich so bin, da bin ich nicht so nützlich. Aber auf der anderen Seite auch kein Überlegenheitskomplex, nämlich das kommt gerade nachher, Vers 19. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht, und wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und so weiter. Also da haben wir das andere Extrem. Einer findet, er sei so wichtig, dass er sagt, den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Und so verdeutlicht eben hier der Leib unsere Wichtigkeit, die Wichtigkeit jedes Einzelnen, aber auch die Begrenztheit. Dass wir uns immer wieder bewusst sind, wie notwendig wir angewiesen sind auf die anderen Gläubigen. Und erst wenn die Glieder zusammenwirken, füreinander Sorge tragen, wie das in Vers 25 steht, dann entsteht wirklich Segen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch etwas sagen zu den Versen 4 bis 7. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten, und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Die Vielfalt besteht nicht nur in einer Fülle von Gnadengaben von verschiedenen, sondern es wird hier unterschieden, Verschiedenheiten von Gaben, Verschiedenheiten von Diensten, Verschiedenheiten von Wirkungen. Und dann wird betont, dass das gewirkt wird in allen. Ich habe in meiner Bibel speziell angestrichen, in allen. Das versetzt dem Denken des Einmannsystems den Todesstoß. In allen. Und auch Vers 7 betont, ich habe das auch speziell bei mir angestrichen, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Alle und jeder sind gefragt. Und da gibt es eben verschiedene Gnadengaben. Gnadengaben, sie werden nachher aufgelistet, das heißt nicht vollständig, sondern einfach beispielsweise, um zu zeigen, wie vielfältig das sein kann. Es gibt noch andere Stellen, Römer 12 listet noch andere Gaben auf, dann Epheser 4, nochmals andere Gaben, dort zum Beispiel wird von Evangelisten, Hirten und Lehrer gesprochen. Aber es wird deutlich, jeder hat eine Gnadengabe bekommen. Das ist ganz wichtig. Und wer das nicht glaubt aufgrund dieser Stelle, der sei verwiesen auf 1. Petrus 4, dort ist es noch ausdrücklicher. 1. Petrus 4, Vers 10, dort heißt es, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Ein jeder eine Gnadengabe. Also jeder hat das. Und es gibt ganz verschiedene. Aber weiter wird erklärt, es gibt auch ganz verschiedene Dienste. Nun, kann man das gut erklären. Ein Seelsorger, ein Hirte, kann ganz verschiedene Dienste tun. Mit der gleichen Gabe. Er kann zum Beispiel jemanden besuchen, der in Not ist. Und ihm Mut zusprechen. Aber er kann auch einen Vortrag halten, der zur Ermutigung ist und der wirklich seelsorgerlichen Bedürfnissen entspricht. Das ist nicht der gleiche Dienst. Also es gibt verschiedene Gaben, aber innerhalb der Gaben gibt es noch ganz verschiedene Arten von Diensten. Und damit nicht genug. Nämlich ein Seelsorger, der, sagen wir, eine kranke Person besucht, schwer kranke Person, der wird das anders angehen als wieder jemand, der auch die Gabe als Hirte hat und zur gleichen Person geht. Also auch wie der Heilige Geist durch diejenigen, die die gleiche Gabe haben, den gleichen Dienst, da wirkt er doch wieder verschieden. Also haben wir auf drei Ebenen diese Vielfalt. Und das muss sein. Und das bewahrt uns eben vor so strengen schematischen Vorstellungen, wie alles zu gehen hat. Es ist also völlig individuell. Und man kann auch behaupten, es hat noch nie in den fast 2000 Jahren Kirchengeschichte ein Glied gegeben, das gleich war wie das andere. Also bei jedem war die Gabe immer wieder verschieden. Auch wenn es die gleiche Gabe war, sagen wir, die Gabe als Lehrer oder die Gabe als Evangelist, die Gabe als Hirte oder die Gabe als das Wort der Weisheit und so weiter. Immer in jeder Person wieder ganz anders. Und auch die Dienste und die Wirkungen waren immer wieder ganz anders. Das zeigt uns eben die Vielfalt, wie Gott wirkt. Und Gott liebt die Vielfalt. Und das ist doch eigentlich auch ganz klar, wenn man nur die Natur anschaut. Gott liebt das Übermaß an Vielfalt, wenn man die Pflanzen und Tiere betrachtet. Und eben auch bei den Menschen. Und eben ganz speziell in der Gemeinde, in der Versammlung Gottes. Und so wird also hier mit dem Leib betont, wie jeder gefordert ist. Es ist also nicht so wie beim Fußballspielen, wo 2x11 Personen wie wild die ganze Arbeit machen und ein paar Tausend, die sitzen darum herum, tun nichts, außer schreien und anfeuern. Das gibt es nicht, diese zwei Gruppen. Aber in der Praxis hat es das sehr oft gegeben, dass ein paar, die springen dauernd rum und viele, die feuern nur an oder kritisieren oder schießen mit Tomaten oder was auch. Kann es auch anders machen. Aber das soll eben nicht sein. Also da hat in dieser Hinsicht hat die Gemeinde wirklich überhaupt gar nichts zu tun mit Fußball. Einem jeden wird die Offenbarung zum Nutzen gegeben. Gott, der alles in allen wirkt. Und wir müssen achten eben auf die beiden Gefahren, die in jeder örtlichen Gemeinde, örtlichen Versammlung, da sind immer wieder das Problem des Minderwertigkeitskomplexes und immer wieder das Problem des Überlegenheitskomplexes. Und beides ist falsch und verurteilt hier. Dann gehen wir weiter zu Epheser 1, Vers 22. Da ist es nur ein Vers. Es geht um den Auferstandenen, den Herrn Jesus Christus zur Rechten Gottes. Und da heißt es, Vers 20 am Schluss, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist eine ganz eigentümliche Stelle. Es wird uns gezeigt, wie der Mensch, Jesus Christus, der Auferstandene, alle Autorität hat heute im Himmel und damit auch über Erden, über die Erde. Aber als solcher, der den höchsten Platz hat, ist er gegeben als Haupt der Gemeinde. Und dann wird die Gemeinde genannt, sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und man wagt fast nicht das zu sagen, was hier ausgedrückt wird. Weil der Jesus, der Sohn Gottes, brauchte uns Menschen überhaupt nicht. Gott brauchte uns Menschen überhaupt nicht. Er war voll genügend in sich selbst. Der Jesus ist Mensch geworden. Und es war Gottes Ratschluss, dass er als Mensch sich mit erlösten Menschen verbindet. Und er ist das Haupt. Aber das Haupt braucht einen Leib. Ich meine, wenn nur mein Kopf da wäre, das wäre erschreckend. Ein Kopf ohne Körper, etwas Schreckliches. Und insofern ist also die Ergänzung der Leib, die Erlösten, absolut notwendig. Und darum nennt die Bibel uns, die Erlösten, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist schon gewaltig. Und wir haben ja eben letztes Mal gesehen, dass dann wirklich das ganze Haupt und Leib wird genannt der Christus. Also es ist ein ganz sonderbarer Adel wird uns hier in dieser Stelle zugesprochen. Dann kommen wir zu Kapitel 2, Vers 11. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, welche Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Also diese Verse sagen, ihr Epheser, ihr seid keine Juden. Und ihr hattet überhaupt keinen Anteil an all diesen Bündnissen im Alten Testament. Ihr lebtet ohne Gott, ohne den wahren Gott, ohne Christus, ohne den verheißenen Erlöser. Und jetzt ist alles so anders geworden. Vers 13. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf dass er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Nun finden wir zwei, die zusammengefügt worden sind. Die zwei sind die Heiden, die nicht zum Volk Israel gehörten und gehören. Und die anderen, das sind die Israeliten, die gläubigen Israeliten und die gläubigen Heiden. Das sind die beiden. Und die sind jetzt zusammengefügt worden, und zwar zusammengefügt zu einem neuen Menschen geschaffen. Und da haben wir den Leib Christi. Der wird genannt ein neuer Mensch. Und hier wird ein Bild genommen vom Tempel in Jerusalem, der damals noch stand. Es war nämlich so, die Heiden konnten ja auch nach Jerusalem kommen, in den Vorhof der Heiden. Und wenn sie da sich mehr und mehr dem eigentlichen Tempelgebäude, zum großen Teil mit Gold überzogen, näherten, plötzlich kam eine Abschrankung. Mit regelmäßigen Abständen mit Aufschriften versehen, die sagten, wer jetzt als Nichtjude weitergeht, der wird die Todesstrafe erleiden. Und diese Abgrenzung, die nannte man die Zwischenwand der Umzäunung. Diesen Ausdruck haben wir hier in Vers 14. Es war nämlich eine kleine Mauer von 50 Zentimeter Höhe ungefähr und darüber ein Holzzaun etwa 1 Meter. Also nicht sehr hoch. Nämlich so, dass die Heiden noch einen guten Blick darüber hinweg hatten zum eigentlichen Tempelhaus, dem Zeugnis für den einen wahren Gott. Und diese Zwischenwand der Umzäunung machte die Trennung zwischen Heiden und Juden total. Auch zwischen gläubigen Heiden. Denn wenn ein Gläubiger nach Jerusalem kam, sagen wir, der Kämmerer von Äthiopien, der durfte nicht weitergehen. Aber die gläubigen Juden in der Apostelgeschichte, die konnten dauernd über die Zwischenwand der Umzäunung darüber hinweggehen. Es war eine Trennung zwischen gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, diese Zwischenwand ist durch Christus abgebrochen worden. Das war natürlich skandalös, was er hier sagte, für die damalige Zeit. Denn die Zwischenwand war immer noch da. Und der Epheserbrief wurde geschrieben im Jahr 62. Und die war immer noch da und voll in Betrieb. Aber 8 Jahre nach dem Epheserbrief haben die Römer Jerusalem zerstört und den Tempel. Das jüdische Volk wurde zerstreut in alle Kontinente. Und nie mehr konnte der Tempel aufgebaut werden und auch nie mehr die Zwischenwand der Umzäunung. Bis zum heutigen Tag nicht. Obwohl man tagtäglich im Judentum betet um die Wiedererrichtung des Tempels. Und genau in diesen 2000 Jahren hat Gott sich ein neues Volk gesammelt aus gläubigen Heiden und gläubigen Juden. Und hat sie zusammengefügt, und zwar nicht einfach so als ein Grüppchen irgendwie zusammengefügt, sondern organisch verbunden, in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen. Und die beiden sind quasi in einem Leib mit Gott versöhnt. Und das ist total neu. Von diesem Gedanken findet man im Alten Testament überhaupt nichts. Von dieser Zusammenfügung. Und sie war auch total skandalös damals. Ein Ärgernis für die Juden. Und übrigens, wegen dem kam Paulus ins Gefängnis nach Rom. Er war doch in Jerusalem, Apostelgeschichte 21. Und dann hat man ihn verleumdet. Der Mann hat Griechen in den Tempel hineingeführt und ihn verunreinigt. Und Lukas erklärt, man hatte ihn mit einem Griechen gesehen in der Stadt. Es war totale Verleumdung. Aber man hat quasi gesagt, er hätte Nichtjuden in der Mehrzahl. Man hat ihn zwar nur mit einem gesehen, dann wurde es frisiert auf die Mehrzahl, dann ist es ein bisschen eindrücklicher. Eben über die verbotene Abschrankung hinausgeführt. Und wegen dieser Verleumdung kam dann die ganze Gefangenschaft von Paulus und der ganze Leidensweg bis nach Rom. Aber warum hat man ihn so verleumdet? Weil genau das Ärgernis war. Dass der Apostel Paulus um die ganze Welt umherging, das Evangelium predigte und die Menschen, die begannen zu glauben, die Heiden, die begannen zu glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die führte er nicht dazu, dass sie Juden wurden. Die machte er zu keinen Proselyten. Die ließ er nicht die Beschneidung über sich ergehen. Er verbot sogar mit dem Galaterbrief ganz massiv, dass sie sich beschnitten. Und das war das große Ärgernis damals. Aber der Apostel Paulus erklärt, das ist eine Offenbarung Gottes, eine ganz neue. Und davon kann man im Alten Testament nichts lesen. Das führt uns zu Kapitel 3. Dieser halb, ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für euch die Nationen. Jetzt betont er, seht ihr, ich bin im Gefängnis. Und zwar genau wegen diesem Punkt. Genau wegen diesem Punkt. Für euch die Nationen. Weil ich euch als vollwertig betrachte, obwohl ihr keine Juden geworden seid. Keine Proselyten. Und dann sagt er, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in Kurzem beschrieben habe. Kapitel 2. woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Jetzt kommt der Inhalt. Dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. In der alten Elberfelder gibt es bei Miteinverleibte eine Fußnote und die erklärt wörtlich Mitleib. Dass also die Gläubigen aus den Heiden, aus den Nationen, die gehören mit zu einem Leib. Und das ist das Geheimnis. Und das war für die Juden so skandalös, weil sie keinen Hinweis hatten im Alten Testament, dass Gott so etwas tun würde. Aber Gott hat sich dazu gestellt. Und darum wurde bis heute, vom Jahr 70 bis heute, erlaubte Gott nicht mehr, dass man dieses Mäuerchen mit einem kleinen Zaun darüber wieder aufrichten konnte. Das ist gewaltig. 2000 Jahre Geschichte. Und ein Volk, das Tag für Tag ein kleines Mäuerchen mit einem Zaun darüber errichten wollte, konnte es nicht mehr. Ist geplant für den dritten Tempel. Will man das wieder einführen? Die Zwischenwand der Umzäunung. Ich habe die Pläne davon. Ist geplant. Man hat es nie ausführen können. Und so hat Gott dieses Geheimnis eben ganz eindrücklich bestätigt. Und 8 Jahre nach dem Epheserbrief ist diese Zwischenwand abgebrochen worden und hat bestätigt, was hier steht, dass Christus durch seinen Tod am Kreuz die Zwischenwand abgebrochen hat. Aber wenn man sich jetzt das gut überlegt, wie gerade das Thema von der Zwischenwand und dem Leib eng zusammengehört. Wie oft haben die Gläubigen in 2000 Jahre Kirchengeschichte aber doch Zäune aufgerichtet zwischen wahren, treuen Kindern Gottes. Ich sage nicht zwischen Ungläubigen und Gläubigen, denn da lehrt die Bibel die Absonderung. Ich sage auch nicht zwischen solchen, die in der Sünde leben, und solchen, die dem Herrn nachfolgen. Nein, zwischen solchen, die wirklich von Herzen dem Herrn nachfolgen wollen. Und was man hier sieht, das ist eigentlich ein Angriff auf das Kreuz Christi. Denn Christus hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Und zwar durch seinen Tod am Kreuz. Das macht das Ganze eigentlich sehr, sehr feierlich. Nun, wir machen 2 Abende an diesem Thema. Aber wenn wir noch denken an Kapitel 3, Vers 8, dann sehen wir die Problematik. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Es wird hier genannt ein unausforschlicher Reichtum von Christus. Aber da meint wieder der Christus meint Haupt und Leib zusammen. Ein unausforschlicher Reichtum. Das zeigt also wirklich, wie wir nur ein bisschen Rahmen abnehmen von dem Thema, aber dieses Thema muss uns das ganze Leben hindurch beschäftigen, denn es ist ein unausforschlicher Reichtum drin verborgen. Gehen wir zu Epheser 4. Da finden wir ganz besonders ausgedrückt das Thema vom Wachstum. Und ich möchte lesen ab Vers 10. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zu der Erkenntnis, zu der Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her getrieben, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit, in dem Maß jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also wir merken sofort auch beim flüssigen Durchlesen, es geht hier um Wachstum. Diese Begriffe werden hier wiederholt gebraucht. Und das ist eben auch ein Thema in Verbindung mit dem Leib. Der Leib ist etwas Organisches, etwas Lebendiges. Und das bleibt nicht irgendwie stehen. Das wächst. Und so sehen wir, Glaubensleben ist nie Stillstand, ist nie irgendwie ein Status quo, der einmal erreicht ist und einfach so ist, sondern es ist ein beständiges Wachsen. Und das beinhaltet auch die Möglichkeit, dass es Veränderung gibt in einer örtlichen Gemeinde, nicht Revolutionen und so weiter, aber Änderung, in dem jedes einzelne Glied wächst im Glauben. Und das Ziel ist ganz klar vorgegeben, dass man wächst nicht irgendwohin, sondern Vers 15, lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also die Zielrichtung ist ganz klar gegeben. Man kann sich entwickeln, indem man sich auseinanderentwickelt. Aber dann hat man auch verschiedene Ziele. Aber wenn wir alle ganz klar das Haupt als Ziel haben, in unserer Veränderung, in unserer Entwicklung, dann werden wir vor Fehlentwicklung bewahrt. Aber dann ist es gesundes Wachstum. Und das ist es, was wir brauchen. Und dieser Abschnitt erklärt uns auch, wie die verschiedenen Gaben gegeben sind, damit gerade dieses Ziel, das Wachstum, das Erwachsenwerden, das Hinkommen zum Haupt, dass das ermöglicht wird. Und es zeigt uns auch, wie notwendig es ist, dass wir eben zusammenhalten und nicht ein Solo-Christentum für uns leben wollen, denn dann können wir nicht wirklich wachsen. Wir brauchen die anderen Glieder und die Darreichung und Wirksamkeit der anderen Glieder, um im Glauben überhaupt gesund wachsen zu können. Dann in den Versen 17 bis 32 ist das Thema immer noch nicht abgeschlossen. Denn plötzlich auch hier wird über den neuen Menschen gesprochen und es wird davon gesprochen, wir sind Glieder. Aber das Thema ist jetzt hier nicht mehr Wachstum, sondern es ist die Frage, wie leben wir als Christen? Ich möchte nur herausgreifen, wir können nicht Vers für Vers durchgehen, Vers 25 und 26. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander und sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebe nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, auf das er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Und so weiter. Also hier geht es darum, wie leben wir. Das Thema Lüge. Ist das ein Thema, Es ist leider ein Thema. Und das wird auch im Epheserbrief ganz klar behandelt. Es wird gesagt, als Erlöste, da müssen wir die Lüge ablegen. Miteinander die Wahrheit sprechen. Und Begründung, wir sind Glieder voneinander. Das ist die Begründung. Also wenn wir schon Glieder am Leib sind, organisch eine Einheit bilden, wie kann man sich als Gläubige gegenseitig belügen? Und es werden in diesen Versen noch andere Dinge über das Verhalten, das gegenseitige Verhalten ausgedrückt. Und das zeigt uns nun eben, wie das Thema vom Leib, das ist nicht einfach irgendwie etwas Abstraktes und den meisten fehlt irgendwie der Bezug zum Leben. Der Bezug ist ganz direkt da. Denn es geht um das Verhalten, ein gottgemäßes, gerechtes, wahrhaftiges, liebevolles Verhalten miteinander. Und da möchte ich gerade noch den Vers 32 dazu anfügen. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das Gegeneinander kommt wieder daraus hervor, wir sind Glieder voneinander. Und dann zu Epheser 5. Da möchte ich nur darauf hinweisen, auf diese besondere Verbindung hier zwischen zwei verschiedenen Geheimnissen. In Epheser 5 geht es nämlich um ein ganz anderes Thema. Christus, der Mann, die Gemeinde, seine Frau. Es geht übrigens nicht um der Braut, der Bräutigam und die Braut. Sondern es geht hier um einen Ehestand. Wir finden beides im Neuen Testament. Wir werden 2. Korinther 11 gesehen als verlobt mit dem Herrn. Aber hier in Epheser 5 werden wir gesehen als verheiratet. Das sind zwei Seiten der Medaille. Wenn man verlobt ist, dann darf man nach der Bibel nicht zusammenleben. Also man ist getrennt. Und so ist der Herr Jesus als Mensch im Himmel und wir sind auf der Erde. Das ist der Zustand von Verlobung und wir warten auf die Hochzeit, wo wir im Himmel eingeführt werden. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass obwohl der Herr Jesus als Mensch im Himmel ist, er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott. Er ist allgegenwärtig und hat es auch verheißen in Matthäus 28. Siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Und sein Hiersein, seine Nähe ist so wirklich, dass die Bibel eben auch unsere Beziehung zum Herrn beschreibt als Ehestand. Er der Mann, wir die Frau. Nun ist das Interessante, da wird gesprochen eben über die Beziehung von Mann und Frau und was das bedeutet im Licht davon, wie Christus der Mann der Versammlung ist. Aber dann heißt es in Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber sage es in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Jetzt plötzlich in Verbindung mit dem Ehestand wird das Thema vom Leib wieder aufgenommen. Und zwar wird es hier verknüpft, denn so wie Mann und Frau in der Ehe ein Fleisch werden, ein Körper, da merken wir, aha, da sind wir genau auf der gleichen Stufe wie mit dem Leib. Eine organische Einheit zwischen Haupt und Leib. Und so wird erklärt, wie eben diese verschiedenen Aspekte letztlich alle eine Einheit bilden. Und darum bedeutet das auch, wir können nicht die verschiedenen Aspekte, wie die Bibel die Gemeinde, die Versammlung beschreibt, so mit dem Messer voneinander abschneiden. Das ist jetzt das Thema vom Haus, das ist das Thema vom Leib, das ist das Thema von der Braut. Geht nicht. Und Jetzt haben wir gesehen, die Verbindung von Ehestand und Leib gehört zusammen. Aber auch das Haus, denn in 1. Mose 2 macht Gott Eva. Und da heißt es in 1. Mose 2, und der Herr baute aus der Rippe eine Frau. Das Wort bauen wird gebraucht, was sonst für Häuserbau benutzt wird. Und da sehen wir, wie das Thema vom Haus Gottes ebenfalls verbunden ist mit dem Thema von Mann und Frau. Und Mann und Frau ist verbunden mit dem Thema vom Leib. Es ist eben alles eine Einheit. Und es werden verschiedene Seiten beleuchtet. Jetzt gehen wir noch weiter zu Kolosser 1. Im Kolosserbrief wird die Einzigartigkeit des Sohnes Gottes vorgestellt. Während im Epheserbrief mehr der Leib behandelt wird, wird im Kolosserbrief mehr das Haupt behandelt. Und ich lese ab Vers 17. Und er ist vor allen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. Sehen wir, das Wort er ist sperrgedruckt in der Elberfelder. Es ist im Grundtext speziell betont. Nicht, und er ist das Haupt des Leibes, sondern, und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung und kein anderer. Welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf das er, auch hier sperrgedruckt, und kein anderer, in allen Dingen den Vorrang habe. Also hier wird wirklich gezeigt, er und kein anderer. Und ich habe das am Sonntag angetönt, wie in der Geschichte der Kirche das Haupt, die Stellung des Herrn als Haupt, immer wieder streitig gemacht wurde. Da übernahm schon im zweiten Jahrhundert, begann es, dass man einen Bischof an die Spitze einer örtlichen Versammlung setzte. Ein Bischof. Das monarchische Episkopat hat da begonnen. Und zwar in guter Meinung. Das war nämlich in Abwehr von Irrlehren. Gerade von der Irrlehre, die Gottheit und Menschheit Christi leugnete. Da hat man sich gesagt, wenn einer die Führung übernimmt, starker Mann, dann kann man das draußen halten. Und so hat man eben die Macht konzentriert. Aber wenn es so quasi eine Demokratie ist, dann können alle da reinschwatzen, da kommt alles Böse rein. Und so hat man das damit herausbringen wollen. Und der nächste Schritt war dann, dass man Bischöfe auch erhob, nicht nur über eine Gemeinde, sondern über eine Gruppe von Gemeinden. Und so ging die Entwicklung stufenweise bis 440 und dann wurde der Bischof von Rom zum Papst, Leo der Erste. Das ist der direkte Weg gewesen nach Rom, aber in bester Meinung, um das Böse abzuhalten. Und der Kolosserbrief sagt, er ist das Haupt des Leibes und kein anderer. Und ich habe jetzt nur bis 440 erzählt, aber wir können weitergehen bis 1998. Das Problem steckt im Menschen schlechthin. Dann noch zu Kolosser 2, Kolosser 1, Vers 24 und folgende. Da betont der Apostel Paulus, dass er ein Diener ist für den Leib Christi. Und beschreibt, wie er dient. Und das ist so eindrücklich. Ein Diener für den Leib. Und das sieht bei ihm praktisch so aus. Vers 28. Denn wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe nach seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Also er nennt sich in Vers 25 Diener der Versammlung, Diener des Leibes. Und hier erklärt er kämpft förmlich dafür, dass wirklich jeder Einzelne, der als Glied zu diesem Leib gehört, dass der im Glauben Fortschritt macht und wächst. Und da können wir nur denken noch an 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie ich auch Christi. Und dann in Kolosser 2, in den Versen 6 und folgende, wird gesprochen über das Problem von Irrlehre, zerstörender, zersetzender Irrlehre, die die Gemeinde in Kolosse damals bedrohte. Und dann wird einfach so eingefügt, in Vers 18, lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat, eitlerweise aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande Darreichung empfangend und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Also plötzlich in dieser Abhandlung über Irrlehre und ihre Gefahr, Philosophie, die wegführt von Christus, dann plötzlich wird gesagt eben, wie man verführt wird von diesen Dingen und letztlich ist es ein inneres Aufgeblasensein, eitlerweise aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches, nicht festhaltend das Haupt. Das heißt also, wenn jedes einzelne Glied wirklich in einer ganz direkten Verbindung mit dem Haupt lebt, dann kann man bewahrt werden vor ihrer Lehre. Jedes Glied in unserem Körper ist direkt mit dem Haupt verbunden. Und das wissen wir heute noch besser als die Kolosser damals. Die ganzen Nervenbahnen, die ganze Verbindung ist da, der Kontakt. Und wenn jedes Glied so in lebendigem, direktem Nerv, mit Nervenbahnen verbunden ist mit dem Haupt, dann können wir bewahrt werden. Aber was ist, wenn man den Kontakt der Nervenbahnen unterbricht durch Anästhesie, dann spürt man nichts mehr. Und das ist sehr gefährlich. Dann spürt man auch nicht mehr, wenn man irgendwo drankommt und sich verletzen würde, wenn das Gefühl nicht mehr da ist. Und so ist es, wenn diese Verbindung durch Anästhesie unterbrochen wird, also wenn diese Gebetsverbindung mit dem Haupt nicht mehr tagtäglich da ist, dann sind wir in Gefahr, schwer verletzt zu werden und zu Schaden zu kommen. Und das wird uns auch so eindrücklich mit der Lehre des Hauptes und des Leibes dargelegt. Und so kommen wir schon zum Schluss. Kolosser 3, in den Versen 5 bis 17, wird auch wieder auf das Verhältnis der Erlösten untereinander gesprochen. In Verbindung mit dem Leib. Und da möchte ich lesen, so ausschnittweise, Vers 14. 3, Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Es geht im ganzen Abschnitt um das gegenseitige Verhältnis. Und da wird gesagt, der Friede des Christus soll regieren in unseren Herzen. Es steht nicht, der Friede des Christus regiert. Im tausendjährigen Reich werden wir einmal sagen können, Christus regiert in Frieden. Und es wird so sein. Und wer sich dagegen auflehnt, der wird die Konsequenzen tragen müssen. Aber heute ist es nicht so. Es ist eine Aufforderung. Wir müssen dem Herrn in unseren Herzen wirklich das Regiment ganz bewusst und jeden Tag neu übergeben. Und dann kann es so sein, dass er regiert. Aber dann wird sich diese Friedensherrschaft in unserem Herzen auswirken. Denn es bezieht sich nicht auf uns allein. Wir sind berufen worden in einem Leib. Das heißt, dass unzählige erlöste Menschen auf dieser Erde der Welt zeigen. Übrigens, es kommt noch eine ganz wunderbare Zeit, wenn Christus einmal in Frieden regieren wird. Und wir geben euch schon einen Vorgeschmack davon ab. Und was haben wir gemacht? Merken die Menschen, das muss wirklich mal ganz wunderbar sein, wenn Christus regiert. Es gibt nämlich ganz viele Menschen auf dieser Erde heute schon, in deren Herzen Christus regiert. Und wenn man die anschaut, wie die miteinander umgehen, das ist wunderbar. Also die Botschaft vom tausendjährigen Reich, das ist etwas ganz Wunderbares. Aber was haben wir damit gemacht? Haben wir die Menschen wirklich verlangend gemacht für das tausendjährige Reich, für die Herrschaft Christi? Oder haben wir sie abgestoßen, indem wir davon nichts gezeigt haben oder zu wenig? Und darum, es ist an die Verantwortung appelliert und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Also so sehen wir, das Thema vom Leib ist ein gewaltiges Projekt Gottes, mit dem er der Welt etwas zeigen wollte und zeigen will. Und wir sind berufen, eben das Thema zu studieren, aber dann uns im Einzelnen zu fragen, was bedeutet jetzt das konkret für mich? Was muss ich in meinem Leben ändern? Was müssen wir in unserem gegenseitigen Verhältnis ändern, damit wir wirklich etwas von dieser Demonstration, die Gott damit abgeben wollte in dieser Welt, besser und mehr zur Ehre Gottes verwirklichen können?